Pilger haben den Tourismus erfunden, schreibt Felicitas Hoppe in ihrem Buch Reisen. Die Autorin nimmt uns an die Hand und geht in ihrem Buch auf Weltreise. Sie reist auf einem Containerfrachtschiff. Sie reist mit 100 Schriftstellern im Literaturexpress 2000 mit der Bahn kreuz und quer durch Europa. Sie reist durch die USA und kommt dann in einer Einsiedelei im Schweizer Wallis an. Der einzige weiße Fleck auf der Karte, nach dem wir suchen, sind wir selbst. Und auf der Suche nach sich selbst bleibe man lieber zu Hause, schreibt Hoppe auch in ihrem Buch. Ist das so? Gibt es die authentische Reise überhaupt? Und sind Märchen die Urzellen der Reiseliteratur? Darüber spreche ich jetzt mit Felicitas Hoppe. Guten Tag.
Ich grüße Sie. Guten Tag.
Pilger haben den Tourismus erfunden, schreiben Sie. Aber wie konnte das passieren? Denn Pilger sind ja eigentlich keine Touristen.
Ja, die Erfindung des Tourismus schreibt man den Engländern zu und die datiert ja grob auf 1800. Ich wollte einfach in meinem Text so ein bisschen spielerisch nochmal zurückgehen, so in diese Vorstellung, dass es diese Massenbewegungen und das Unterwegssein vorher in dieser Form nicht gegeben habe, weil wir uns ja heute besonders gern über den Massentourismus echauffieren, nicht ganz zu Unrecht. Aber das Unterwegssein und in der Tat auch das Geldmachen mit dem Unterwegssein, ich glaube, da haben die Kirchen schon auch gewusst, wie das geht. Und das Souvenir und die Kerzen und die kleinen Andachtsblättchen, die man so mitnimmt von den Wallfahrtsorten, das liegt nicht so weit voneinander entfernt.
Da war ganz schön was los im späten Mittelalter in Köln. Auch was die Menschen, die unterwegs waren, zum Dom betrifft. Sie sind selbst in Hameln geboren. Der Rattenfänger von Hameln spielt in Ihrer Literatur immer wieder eine bedeutende Rolle. Jetzt auch in Ihrem Buch Reisen. Ich bin und bleibe ein Kind des Rattenfängers, der einer Musik folgt, die es bis heute nicht kennt, schreiben Sie in Ihrem Buch. Das heißt, Sie lieben es, in Länder zu reisen, deren Sprache Sie niemals gesprochen haben. Warum?
Also ich glaube, dass der eigentliche Reiz des Reisens im Unbekannten liegt und nicht darin, die Reise nach den eigenen Wünschen zu organisieren. Also wir stellen uns ja sehr viel vor und wenn es dann dort, wo wir hinkommen, nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, sind wir enttäuscht. Während die Kinder des Rattenfängers natürlich in einem dunklen Tunnel verschwinden. Und das ist ja sehr spannend, dass die Sage, diese Hamener Sage, genau dort endet. Wir bekommen nämlich keine Antwort darauf, wo die Kinder gelandet sind. In dieser Sage ist die ganze Ambivalenz des Reisens enthalten. Wir wollen eigentlich weg. Wir sind von der Musik der Ferne angezogen. Das ist unsere Sehnsucht. Wir haben aber auch Angst vor dem Aufbruch. Denn das Zuhause-Sein gibt uns eine gewisse Sicherheit und in der Reise liegt auch eine Bedrohung. Und ich glaube, darin liegt das Interessante am Reisen, sich dem auszusetzen, weil das eigentlich das Sinnbild unseres Lebens ist.
Aber Sie schreiben auch, dass es die authentische Reise eigentlich gar nicht geben kann. Und dann beschreiben Sie diesen Dreischritt. Jede Reise bestehe aus drei Reisen. Erstens der Traum von der Reise, die Reise selbst. Aber dann kommt der Versuch, die Reise in den Traum von davor zurückzuverwandeln. Zitat Ende. Also hat jede Reise eigentlich gar nichts mit so einem wahren Erlebnis, mit so einer wahren Dunkelheit, die wir besuchen, zu tun?
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, eine Reise fängt dann an, authentisch zu werden, wenn wir das Authentische nicht suchen. Das Authentische ist ein Marketingmodell. Es ist ja der Markt, die Werbung, die uns sagt, dort ist es noch so, wie es einmal wirklich war und lässt uns glauben, es gäbe das Wirkliche. Wenn ich mich davon verabschiede, dann habe ich gute Chancen, vieles zu sehen. Der andere Punkt ist, dass ich ja oft von der Reise enttäuscht bin. Das heißt, mein Traum von der Reise kommt selten mit der Echtreise zur Deckung. Und hier tritt der dritte Schritt in Kraft, den Sie erwähnt haben, der sehr wichtig ist, sofern man aus dem Tunnel auftaucht und es zurück nach Hause überhaupt schafft, nämlich hier fangen wir an zu erzählen. Und ich glaube, die Erzählung ist sehr konstitutiv für jede Reise. Im Grunde rekonstruieren wir, was wir getan haben, wo wir waren und verändern das Ganze aber unweigerlich. Gar nicht bewusst im Sinn der Manipulation, sondern wir gestalten das. Wir bringen ja Bilder mit, wir machen Posts, wir erzählen hinterher Geschichten. Früher hielt man diese Dia-Vorträge, wir können uns alle daran erinnern. Und dann kommt noch ins Spiel, hören Sie mal zwei Leuten zu, die zusammen unterwegs waren und gemeinsam davon zu erzählen versuchen. In der Regel gibt es da Streit. Ja, so war das nicht, das war nicht so. Du hattest das gelbe Kleid an, nee, du hattest gar keine Badehose dabei. Was war da auf dem Schiff? Und daran sieht man, wie unzuverlässig auch unsere Erfahrung ist. Und das finde ich toll. Das ist nichts, was ich kritisiere, sondern das macht den Reisereiz aus. Wir bestimmen ja selber mit, ob diese Reise gelingt oder nicht.
Aber dann landen wir ja immer wieder bei uns selbst, das heißt bei unseren Erwartungen. Ohne die geht es dann ja gar nicht.
Nein, ohne die geht es natürlich nicht. Und da ist ja ganz gleich, ob wir als Pilger auf der Suche nach Erlösung sind, Gott suchen, oder ob wir als moderne Pilger, die es ja auch gibt, auf der Suche nach Erlösung durch uns selbst sind. Wir müssen darauf hoffen, dass wir Begegnungen haben, dass wir auch anderen auf dieser Reise begegnen. Ich spreche ja auch über die Helferfiguren, ja, all diese Menschen, die überhaupt möglich machen, dass wir unterwegs sein können, vom Zimmermädchen über den Kellner bis hin zum Schaffner. Und das ist ja das Personal, was von uns potenziell eher geächtet wird oder beschimpft wird, wenn etwas nicht klappt. Das sind alles Aspekte des Reisens, die mich sehr, sehr interessieren.
Dann schreiben Sie aber auch, der Campingplatz ist die Karikatur einer Reise. Wieso denn das?
Campingplätze haben mich immer amüsiert. Ich hatte früher Freunde, die unheimlich gern gecampt haben, weil sie das irgendwie wild und frei fanden. Und dann landete man auf so einem Campingplatz. Für mich war beim Campen immer das Problem, dass eigentlich alles zu klein ist. Ja, entweder muss man in so einem Auto schlafen und sich da reinquetschen. Das Zelt ist klein, es ist nicht so richtig bequem. Aber auch hier ist es leicht, sich lustig zu machen. Ich glaube, das sagt etwas über die Grundkonstitution des Menschen aus. Er ist selbst auf Reisen jemand, der sich gern gemütlich macht, der sich eine Höhle baut und der auch auf der Reise in einem geordneten Raum eine Form von Geborgenheit sucht. Und das ist bemerkenswert. Und wenn man darauf steht, ist man auf Campingplätzen gut aufgehoben.
Sie zitieren natürlich auch Goethe in Ihrem Buch, der gesagt hat, Reisen bildet. Aber wer Italien sehen will, der soll sich eine Postkarte kaufen, sagt Bertolt Brecht. Wer hat denn recht?
Ich möchte gar nicht zwischen diesen beiden großen Geistern vermitteln, die ja auf ihre Art beide sehr kategorisch waren, sowohl Goethe als auch Brecht. Also würde ich mich da in die Mitte setzen. Ich möchte nur betonen oder darauf hinweisen, dass unsere Vorstellung von dem, was uns bildet, genauso kanonisiert ist wie der Katalog dessen, was wir sehen sollten, wo wir gegessen haben müssten, wo es am schönsten ist. Also das heißt, auch in Bezug auf das, was uns voranbringt und uns geistig wichtig sein sollte, gibt es eine kanonische Hierarchie. Das heißt, es gibt dann so bestimmte Listen von Dingen, die man gesehen haben sollte, sonst ist man kein Bildungsbürger. Wir kennen noch alle den großen Baedeker, der klassische Reiseführer. Da wurden Sterne verteilt, genau wie bei Restaurants und Hotels. Also da gibt es eine ganz klare Klassengeschichte. Und ich denke, dass es ganz entscheidend ist, vom Weg abzugehen und seine Erfahrungen vielleicht auf andere Weise zu sammeln.
Das haben Sie auch selbst versucht, indem Sie ein Containerfrachtschiff bestiegen haben. Kann man auf Ihre Reise auf dem Containerfrachtschiff auch diesen Dreischritt anwenden? Der Traum von der Reise mit dem Containerfrachtschiff, die Reise selbst und der Versuch dann drittens, sie in den Traum von davor zurückzuverwandeln?
Das kann man ganz sicher sagen, denn diese Reise führt im Extrem vor, was geschehen kann, wenn man sich etwas ziemlich Großes vornimmt. Die Reise dauerte 4 Monate und ich kann mich noch sehr lebhaft an die erste Woche erinnern, wo ich dachte, meine Güte, warum habe ich mich auf dieses Schiff gesetzt? Warum habe ich das getan? Ich hatte das Gefühl, mir schwimmen förmlich sämtliche Fälle weg. Und als ich mich dann verabschiedet habe von dem Gedanken, es müsse sich irgendetwas erfüllen oder ereignen, bin ich in einen Raum der Freiheit hineingegangen und da wurde es plötzlich anders und neu. Und die Rückeroberung des Traums oder die Schnittmenge aus Traum und Echtreise, die taucht dann in dem kleinen Roman auf, den ich über diese Reise geschrieben habe. Und das ist dann die Reise, die wahrscheinlich überdauern wird. Also es überdauert weder mein Plan noch die Echtreise von Bildern abgesehen. Aber der Roman, den ich darüber geschrieben habe, da ist wie eine Batterie das enthalten, was ich damals erlebt habe. Das muss man natürlich ein bisschen deuten oder entschlüsseln. Vieles verstehe ich selber nicht mehr. Die Reise ist fast 30 Jahre her. Aber klar, das ist der Dreischritt.
Und wie deuten Sie die Äquatortaufe, die Sie da erlebt haben?
Das ist jetzt wirklich etwas für mich sehr Prägendes gewesen. Die deute ich in einem doppelten Sinn. Nämlich erstmal, dass ich physisch etwas vollzogen habe, was ich mir vorher nur vorgestellt habe. Und deshalb halte ich, obwohl ich Schriftstellerin bin, die alle Reisen im Kopf vollziehen kann, das echte Reisen für unabdingbar. Wir müssen uns der physischen Erfahrung aussetzen, sonst wissen wir auch nicht, wovon wir erzählen. Das heißt nicht, dass wir alles tun müssen, worüber wir schreiben, aber die Äquatortaufe ist natürlich auch metaphysisch aufgeladen. Das heißt, ich werde ja gewissermaßen nochmal getauft. Ich bin ja katholisch getauft und dachte, wieso muss ich hier nochmal getauft werden? Und es wird dann dieser Taufe nochmal eine neue Bedeutung beigegeben. Und man sieht, dass man eine Grenze überschreitet, nach der die Dinge dann anders sind. Das ist hier markiert als der Äquator. Das war aber für mich auch ein geistiger Schritt mit großen Ängsten behaftet. Es war ja harmlos im Endeffekt, aber das ist eine Sache, die sehr aufgeladen ist. Und danach hatte ich das Gefühl, ich bin wirklich eine andere und ich gehöre auch einer anderen Gemeinschaft an.
Dann haben Sie ein anderes Reiseziel gewählt. In die Schweiz sind Sie gefahren, im Wallis. Das Reiseziel ist für Sie dann auch zu einer Art zweiten Zuhause geworden.
Ich habe durch einen Zufall einen Ort entdeckt im Land der Viertausender, wie ich sage, in der Schweiz, in Leuk, unweit des Matterhorns. Durch ein Stipendium, einen Preis, bin ich dort gelandet und man quartierte mich in einer Einsiedelei ein. Die habe ich nicht gesucht, sondern die hat mich quasi gefunden. Man bot sie mir an und ich dachte, warum nicht? Dann gehe ich in die Einsiedelei. Später habe ich sie dann gemietet und heute bin ich jetzt eigentlich schon seit 20 Jahren regelmäßig dort. Der Gegenpol zum Reisen ist diese Sesshaftigkeit. Aber das Schöne daran ist, dass das Wallis ein Touristenort ist und dass man dort sehr vielen Touristen begegnet und dass diese Touristen hin und wieder auch an meiner Einsiedelei anklopfen, weil sie das da so schön finden und wissen wollen, wer da wohl wohne. Ich betrachte mich jetzt nicht als Einsiedlerin alten Stils, aber das Interessante am Konzept des Rückzugs ist ja, dass gerade dort besonders viele Leute sind. Denn die Schweizer Einsiedler sind von Unmengen von Touristen und Ratsuchenden in Not aufgesucht worden. Und ich glaube, ihr Leben war ganz schön anstrengend. Nicht anders als das diverser Reiseführer. Der Einsiedler ist eine Art spiritueller Reiseführer. Und auch hier das Reiseparadox. Nehmen Sie einen Säulenheiligen, wer sich auf eine Säule stellt, ganz allein, der wird von allen gesehen. Und dieser Kontrast ist irre. Und insofern denkt man immer, Rückzug und Auszug seien Widersprüche. In die Welt zu gehen sei etwas anderes, als sich zurückzuziehen. Es sind zwei Arten, in dieser turbulenten Welt unterwegs zu sein.
Das ganze Unglück des Menschen rührt allein darin, dass er nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermag, hat Blaise Pascal gesagt. Ist da was dran?
In gewisser Weise ist natürlich etwas dran, aber auch in Blaise Pascals Ausspruch, glaube ich, liegt schon a priori eine Provokation. Denn der Mensch ist ja von seiner Geschichte her nomadisch angelegt. Es ist ja nicht so, dass der Mensch früher in der Höhle saß und als dann die Engländer den Tourismus erfanden, anfing zu reisen. Das heißt, wir haben das Pilgern, wir haben das Handeltreiben. Das Unterwegssein begleitet uns und das hat einerseits natürlich mit dem Kapitalismus, mit dem Warenverkehr zu tun, andererseits aber auch mit dem Wunsch, Dinge zu entdecken. Und dass der Wunsch, Dinge zu entdecken, zweischneidig ist, wissen wir. In diesen Zeiten besonders, das 21. Jahrhundert ist ein reisekritisches Jahrhundert, jedenfalls in der Diskussion, in der Umsetzung weniger. Wir sind klimabewusster, wir diskutieren koloniale Themen, dürfen wir irgendwo hinfahren? Wir wissen, unter welchen Opfern die Entdeckung der Welt stattgefunden hat. Ich nenne nur Namen wie Kolumbus oder Vasco da Gama. Das ist eine ganz andere Geschichte. Insofern hat Pascal recht, weil er sagt, wärt ihr mal alle dort geblieben, wo ihr seid, wäre nichts passiert. Aber ich glaube, wir hätten sehr wenig über uns und unsere Möglichkeiten erfahren, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Und das meine ich gar nicht ironisch, sondern real. Es ist wie mit dem Rattenfänger. Der Aufbruch kostet seinen Preis. Das ist keine Frage.
Aber wir müssen auch weiter darauf achten, unsere kleine, feine Welt zu hüten, zu pflegen Und zu gießen, das schreiben Sie auch. Und da gibt es auch etwas, das Sie beobachtet haben in Richtung der Instagram-Kultur. Sie sagen in Ihrem Buch, ein Influencer mit 3 Millionen Followern auf YouTube, Instagram und TikTok erzeugt mehr CO2 pro Jahr als, jetzt kommt's, 481 Hin- und Rückflüge zwischen Paris und New York. Das ist wahnsinnig, oder?
Das ist natürlich eine mediale Zuspitzung. Also ich zitiere hier aus der Le Monde Diplomatique. Ich fand das sehr schön zugespitzt, weil wir ja tatsächlich glauben, um nochmal auf Pascal zu kommen, wenn wir in unserem Zimmer sitzen und unsere Videos oder Posts oder Nachrichten verschicken, was auch immer sie enthalten, würden wir weniger Schaden anrichten als durch das Unterwegssein. Und dies ist mitnichten der Fall. Wir verbrauchen ja unglaublich viel Strom. Hier liegt noch ein anderer Punkt. Ich glaube, dass es sehr einfach ist, sich von seinem Zimmer aus, von seinem Schreibtisch aus, Videos schauend, Nachrichten versendend durch die Welt zu bewegen. Aber eine Sache fehlt. Wir bewegen unseren Körper nicht. Wir brechen selber nicht auf. Und abgesehen davon, dass es wahnsinnig ungesund ist, die ganze Zeit in seinem Zimmer zu bleiben, ist es natürlich so, dass wir nicht lernen, mit dem Unbekannten umzugehen, dass wir nicht wissen, was es wirklich bedeutet, sich zu fürchten, unsicher zu sein, nicht im Mittelpunkt zu stehen, sondern mit Situationen zurechtzukommen, an die wir nicht gewöhnt sind. Also uns in Gefahr zu begeben und lebenstüchtig, entschuldigen Sie dieses altmodische Wort, aber lebenstüchtig zu werden und zu sagen, ich stehe jetzt hier, ich habe kein Navigationsgerät, es regnet, ich habe meinen Mantel vergessen, ich habe mein Telefon verloren. Was mache ich jetzt eigentlich?
Dabei tun wir aber alles, wenn wir reisen, um diese Situation zu vermeiden. Denn das ist ja ein Ideal einer Reise, das Sie da beschreiben.
Natürlich, was tun wir? Wir schließen eine Reiserücktrittsversicherung ab. Ja, wir gucken 5-mal, ob wir den Herd ausgestellt haben, 10-mal, ob wir die Tickets in der Tasche haben. Das bedeutet, wir möchten, dass auf diesem Reiseweg oder in diesem Abenteuer, das wir unternehmen wollen, dieselbe verlässliche Ordnung herrscht wie sonst auch. Und das ist verständlich. Ich glaube, dass es unseren Ängsten und Gewohnheiten entspricht. Aber ich kann nur sagen, dass auf den Reisen, die ich unternommen habe, die Situationen, in denen das Unvorhergesehene und das Unangenehme, ich sage ausdrücklich das Unangenehme eintrat, wo ich auch plötzlich auf eine Art auf Hilfe von anderen angewiesen war und mir selber nicht helfen konnte, das sind im Nachhinein die besten und ertragreichsten Momente. Wobei ich dazu sagen muss, da hilft mir natürlich, dass ich Schriftstellerin bin. Wenn mir auf der Reise etwas regelrecht Unangenehmes oder wirklich Schwieriges widerfährt, sage ich mir immer, das wird mal eine richtig gute Geschichte.
Sie beschreiben das sehr schön, wo Sie fast das Schiff verpasst hätten und was dann alles passiert ist. Right or wrong, this is a road and we are on it, soll Gertrude Stein gesagt haben. Also richtige oder falsche Richtung, darauf kommt es eigentlich gar nicht an. Dies ist die Straße und wir sind auf der Straße unterwegs. Ist es das?
Ich glaube, dass das den Fakten entspricht. Gertrude Stein, eine Frau des 20. Jahrhunderts und vermögend genug, um sich Verspätungen leisten zu können, das muss man auch sagen, aber mit wunderbarer Ironie ausgestattet. Eine Dame des Fortschritts, sie war sehr fortschrittsgläubig und vielleicht hat sie auch deshalb sich geweigert, umzukehren oder irgendwie zurückzufahren. Aber es liegt ja eine ganz andere Bedeutung noch in diesem Satz und darum ist das das Motto meines Buches, nämlich zu sagen, das ist unser Lebensweg und auf dem sind wir unterwegs. Und wir können nicht selbst entscheiden, wir können natürlich sagen, ich gehe jetzt nach links oder ich gehe nach rechts, aber es ist so, dass wir auf dieser Straße vorangehen und wir gehen einem uns im Großen und Ganzen bekannten Ziel entgegen, nämlich wissend, dass die Veranstaltung, an der wir teilnehmen, endlich ist. Aber wo diese Reise endet und wie sie endet, in welchem Verkehrsmittel sie endet, mit welchen Gefährten sie endet, das wissen wir nicht. Und das ist gut, dass wir das nicht wissen, sondern dass wir sagen, das ist der Weg und den gehen wir. Und das ist dann doch ein Moment des Pilgerns mit allen Risiken und Nebenwirkungen.
Also, wenn Sie das Buch Reisen von Felicitas Hoppe gelesen haben, werden Sie neu und anders über Ihre nächste Urlaubsreise nachdenken. Reisen, das Buch von Felicitas Hoppe, ist im Verlag Hansa Berlin erschienen. Es hat 125 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Schröer.